Be the shift. Live your light. Sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Dieser Podcast soll dich immer wieder an dein wahres Selbst erinnern, an dein Licht, dir helfen, deiner inneren Stimme zu vertrauen. Denn wenn du deiner Intuition folgst, ist es unvermeidbar, die Liebe, Freude und Fülle in dein Leben zu ziehen. Lebe deinen Himmel auf Erden.
Ja, ich freue mich heute ganz doll auf einen weiteren Gast in meinem Podcast, und zwar auf Lukas Klaschinski. Und ich habe schon im Gefühl, dass es sehr inspirierend sein wird, weil ich deine Geschichte, Lukas, auch sehr inspirierend finde, gerade auch mit der Wende. Aber ich will jetzt gar nicht so viel vorab wegnehmen und leite daher einmal direkt an dich über, Lukas. Vielleicht magst du dich in eigenen Worten vorstellen. Wer bist du und wie wirkst du hier auf diesem Planeten?
Ja, ich bin Lukas und ich bin vor allem Reisender, der das, was er erlebt, sich aus der psychologischen Perspektive anguckt, weil ich eben auch Psychologe bin, aber eben auch aus der Wirkperspektive, wie es auf mich wirkt und welche Erfahrungen ich damit mache, weil für mich ist immer ganz, ganz wichtig, nicht nur es zu lesen und damit eine Studie zu begreifen, die vielleicht in der Psychologie erhoben wurde, sondern es auch zu erleben und zu gucken, welche Veränderung hat eine Sache in meinem Leben und wie wirksam ist das und bringt es die Qualität in meinem Leben, die ich mir wünsche. Und diese Aha-Erlebnisse, die ich dort auf diesem Weg habe, die teile ich sehr, sehr gerne in verschiedenen Medien, in den Podcasts, die ich mache. Und jetzt auch in Fühl dich ganz, dem Buch.
Ja, genau. Jetzt hast du schon dein Buch angesprochen, was ja ganz bald erscheint. Und vielleicht tauchen wir da direkt ein, weil das Buch ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht einfach so ohne Grund passiert, sondern du hast ja auch eine Wende in deinem Leben erfahren. Vielleicht magst du da einmal einsteigen oder uns in dem Punkt mitnehmen, wo du das Gefühl hast, okay, da hat sich irgendwas Einschneidendes in deinem Leben getan.
Ich glaube, wir alle leben ja nicht so wirklich verbunden mit dem Tod, wenn wir leben. Und das ist kein Widerspruch, sondern eher etwas, was wir uns nicht so oft bewusst machen, ne? Dass wir alle irgendwann sterben. Und so ist es auch bei mir gewesen. Ich war in Südafrika und wollte da so ein bisschen das Leben nachholen, was ich manchmal in meinem stressigen Alltag verpasst hatte. Und hab gedacht, okay, surfen gehst du. Und ich war viel surfen. Und dann wollte ich wieder ein bisschen Kiteboarden. Also diese Sportart, wo man mit diesen Schnüren an diesem riesen Drachen befestigt ist und an diesem Trapez hängt. Das geht in Südafrika wahnsinnig gut, weil sehr viel Wind ist und weil auch viele Wellen sind, die man dann wiederum surfen kann. Bloß mein Können hat da nicht so zugepasst. Ich bin nicht so ein sonderlich guter Kiter. Und hatte dann gedacht, okay, ich nimmst dir ein bisschen Unterricht, um das wieder aufzufrischen. Gesagt, getan. Ich war also an einem sehr windigen Tag am Strand mit einem Kite-Lehrer und bin ein paar Mal hin und her gefahren, habe wieder gemerkt, okay, so funktioniert das. Und auf einmal ist der Drachen dann abgestürzt, was ganz normal ist eigentlich beim Kiten, halt direkt am Strand, weil ich sehr nah dran war am Strand. Und der Kite-Lehrer kam dann, hat den wieder aufgenommen und ich war so in meinem Adrenalinrausch, weil es so einen Spaß gemacht hat und weil ich so aufgeregt war und alles so in mir war, dass ich direkt den Daumen nach oben gemacht habe und das ist das Zeichen für, lass den Kite durchstarten. Was ich allerdings nicht gesehen hatte, war, dass die ganzen Kite-Line sich verdreht hatten und in dem Moment, wo er ihn losgelassen hat, war ein riesiger unkontrollierter Kite, der in den Himmel geschossen ist, noch von einer Windböe erfasst und mich einfach in die Luft katapultiert hat. Und ich weiß noch, wie dieser Riesenruck an meinem Körper war und mich einfach wie eine Zwille, wie eine Riese, der mich mit der Zwille in die Luft schießt, weggeschossen hat. Und das nächste war, dass mich so ein unendliches Gefühl von Ohnmacht erfasst hat. Und das hat mich so überwältigt. Das war wie heißes Wasser, was auf mich ausgeschüttet wurde und ich gucke nach unten und bin 10 Meter oben in der Luft und weiß, das war nicht so ein Gefühl von, ach, mal gucken, ob ich das überlebe, sondern ich wusste, dass ich sterbe. Eine ganz, ganz tiefe Sicherheit war in mir und damit auch eine Überraschung von, So schnell ist das Leben vorbei? Wow, das war jetzt aber kurz. Und gleichzeitig Dankbarkeit von, okay, ich durfte ganz viele Abenteuer in meinem Leben erleben, ganz viele Menschen treffen und im selben Moment auch irgendwie so ein Gefühl von Traurigkeit, weil ich ja Vater bin von einer Tochter und wusste, damit endet auch mein Vatersein auf dieser Welt. Und in dieser Traurigkeit ging es dann mit einem Ruck runter. Das heißt, der Kite, der an mir immer noch befestigt war, der hat mich nicht nur hochgezogen, sondern auch runter dann auf einmal Richtung Boden. Und weil der Zug von an meiner Hüfte so stark war, bin ich mit dem Kopf und der Schulter zuerst auf dem Boden aufgeprallt und dann war alles schwarz. Und als ich wieder zu mir kam, haben sich so ganz viele Leute um mich versammelt und ich habe nur Füße gesehen und habe so einen stechenden Schmerz in meinem Nacken gespürt und mich gewundert, so dass ich das überlebt habe und gleichzeitig wollte ich sofort testen, ob ich meine Beine noch bewegen kann, meine Füße, und das war so, als ob von meinem Kopf aus ein Signal runtergeht zu meinen Füßen und die haben meine Befehle sozusagen aus dem Gehirn angenommen. Und darüber war ich so erstaunt und überrascht. Und in dem Moment kam auch der Krankenwagen. Ich habe die Sirene von hinten gehört. Ich wurde eingecastet in so eine Schiene. Das wird man dann immer, dass der Nacken sich nicht bewegt. Mein Neoprenanzug wurde aufgeschnitten. Ich hatte zum Glück an dem Tag eine Badehose an, was unüblich ist. Und als ich im Krankenwagen lag und die holprige Fahrt ins Krankenhaus losging, kam mir einfach die Tränen die ganze Zeit, ich konnte gar nichts dagegen machen und ich war so dankbar dafür, dass ich überlebt habe. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, was hätte ich eigentlich bereut, wenn ich an dem Tag da am Strand von Südafrika mir das Genick gebrochen hätte, wenn ich an dem Tag gestorben wäre. Und ich hätte bereut, dass ich nicht so mit meinen Gefühlen angebunden war, wie ich das eigentlich hätte sein können. Und darum das Leben immer ein Stück weit auf Abstand geführt habe. Es war, als ob eine Milchglasscheibe zwischen mir und der Welt war, zwischen den Menschen, denen ich begegnet bin, und mir selber. Und deshalb auch nie wirklich die Tiefe der Beziehung zustande gekommen ist, die ich mir eigentlich sehnlichst in mir gewünscht habe. Und das wusste ich. Und das war so eine Wahrheit, die einfach nicht mehr wieder wegzukriegen war. Und wenn man das einmal so richtig erfahren hat, dann gibt es da auch in diesem Fall im positiven Sinne keinen Weg zurück mehr. Und keiner konnte sich so richtig erklären, wie ich den Sturz überlebt habe. Nicht die Ärzte, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin, die Ärztin, die mich ins MRT geschoben hat, und auch meine Physiotherapeutin später, die mich dann behandelt hat. Und es bleibt für mich tatsächlich immer noch ein kleines Wunder.
Ja, total nachvollziehbar. Und einfach auch wow, also ich könnte es gerade richtig mitfühlen, vor allem dieser Moment, wo du dir eigentlich sicher warst, das war's jetzt, das war jetzt so mein Leben. Aber auch dieses Wunder, ja, dass du das überlebt hast, für mich sind solche Sachen ja immer, also es sollte wie so sein. Mir kam auch die ganze Zeit die verborgene Schönheit. Also ich finde, das ist, wenn man genau hinschaut in allen Schicksalsschlägen, also egal was passiert, wenn man genauer blickt, es gibt ja auch da immer diese zwei Kehrseiten einer Medaille. Und das kam mir jetzt bei dir auch direkt, so diese verborgene Schönheit, also dass du dann nochmal wie das Leben neu geschenkt bekommen hast, weil dann auf einmal bewusst wird, okay, wow, so schnell kann es doch auf einmal vorbei sein. Und dadurch jetzt ja auch ganz viele Menschen inspirierst auf dem Weg. Und mir kamen gerade ganz, ganz viele Impulse beim Zuhören. Ich versuche die gerade mal zu ordnen, weil das eine Thema, was so aufploppte in mir ist, das konnte ich nämlich noch nie verstehen, weil das beschreibt es ganz gut, was du meinst, dass viele auch so von ihren Gefühlen so ein bisschen abgeschottet sind. Ja, das ist übrigens auch eins meiner Kernthemen gewesen. Also es ist immer noch, ich heile dein Herz, Liebe befreit, also wirklich alles zu fühlen, auch alle Gefühle durchzulassen und wirklich lebendig zu sein, weil wir ja auch unsere ganzen Schutzmechanismen haben und so weiter. Hatte ich auch jahrelang, also ich bin eine Zeit durch so einen Herzmauerprozess gegangen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo ich gemerkt habe, auch in Beziehungen, da kam eigentlich niemand so richtig an mich heran, weil er immer so dieser Schutzpuffer war, bis ich den dann so Step by Step abgebaut habe. Und was mir gerade für ein Thema war Depression. Es ploppte gerade so auf, weil ich so viele Menschen da draußen beobachte, die sich gar nicht richtig trauen zu leben. Ja, und oft ist es ja auch, warum haben wir eigentlich dann diese Todesangst? Das ist ja nur, wenn wir nicht erfüllt gelebt haben. Also wenn wir das Gefühl haben von, boah, ich hätte viele Sachen gern irgendwie anders gemacht oder noch erlebt oder erfahren. Und das konnte ich nie verstehen, so dieses Zombie-Dasein, sage ich mal. Also, dass man so diesen Ruf des Herzens, der Seele hat, aber sich in Rollen gefangen hält oder in seinen eigenen Ängsten. Und ja, ich bin gespannt, wie du das Thema siehst und beleuchtest. Aber ich kenne es auch von mir, also aus meinem Leben, so depressive Verstimmungen, die immer dann aufkamen, wenn meine Seele gespürt hat, irgendwas stimmt gerade nicht. Und es war erst so ein leises Anklopfen, mach das mal, mach das mal. Und wenn ich dem nicht gefolgt bin, ging erst die Lebensfreude weg, dann wurde ich leicht depressiv. Und es war auch für mich immer so ein Zeichen von, ich muss da gerade was verändern. Aber es gibt ja viele Menschen, die da ganz, ganz tief drinne stecken.
Ja, also ich glaube, wir können das Feld sogar noch weiter fassen. Viele psychische Erkrankungen haben eigentlich im Kern dieses Nicht-Fühlen als Folge. Dieses nicht auf die innere Stimme hören. Und die innere Stimme ist ja immer ein bisschen abstrakter Begriff. Was ist das? Sind das unsere Gedanken, die da durchrattern? Oder sind das tatsächlich das, was als Empfindung in uns breit wird? Und was passiert eigentlich ganz klassisch, wenn wir nicht auf unsere innere Stimme hören? Dann, und also auf unsere Gefühle übersetzt, ne? Das ist es für mich, jedenfalls mit der psychologischen Brille, dann übergehen wir uns auch ganz, ganz häufig. Dann schlagen wir eben den Weg nicht ein, den wir eigentlich einschlagen sollten. Und unser System, wenn wir das immer wieder machen, wenn wir uns immer und immer und immer und immer wieder übergehen, muss unser System irgendwann Regeln davor schieben und sagen, okay, das war jetzt einmal zu viel, ich kann nicht mehr, ich bin so erschöpft, dass ich alles runterfahre. Und wenn man sich Depressionen oder auch Erschöpfungsdepression/Burnout anguckt, dann ist es eigentlich, und unsere Psyche macht nichts ohne Grund, wie ein tiefes Runterfahren aus der völligen Erschöpfung. Man kann auch sagen Deep Rest statt Depression. Und das muss unser System machen, weil wir uns so lange auf bestimmten Ebenen übergangen haben. Und das, finde ich, ist dieser spannende Mechanismus, den man aus psychologischer Sicht dort sehen kann dahinter.
Ja, absolut. Ja, auch das Deep Rest, ja, das macht total Sinn. Wir kommen gerade, weil ich ja auch so viele Menschen dahingehend begleite, also das machen wir auch ganz viel in der Kindheit, und diese sogenannten, also für mich sind es Herzmauern aufbauen, weil wir lernen, weiß nicht, wenn ich so und so bin, dann werde ich weniger geliebt, und da fängt man ja schon irgendwie an, sich zu verbiegen und Sachen runterzuschlucken oder ne, auch bei Frauen, ich finde, das hängt auch so sehr im Frauenkollektiv, so dieses, man darf nicht wütend sein oder irgendwie laut sein, ne?
Das ja, wird total.
Unterdrückt. Total. Wie hast du das gemacht? Also du hast ja gemerkt oder festgestellt, das hättest du am meisten bereut. Ne, du hast es mit dieser Milchglaswand eben beschrieben. Wie ging der Prozess dann weiter? Also dann gingst du in die körperliche Heilung, aber dann ist ja wahrscheinlich noch sehr viel mehr passiert.
Ja, also erstmal, was du gesagt hast zu der Wut und zu bestimmten Gefühlen, die nicht sein dürfen, das sehe ich 100% auch so, ne? Ich nenne das immer gerne Schutzstrategien, die wir aufbauen in unserer Kindheit, weil bestimmte Gefühle nicht da sein durften. Bei Frauen und den psychologischen Gesprächen, die ich führe, merke ich es häufiger, dass es eben die Wut ist, weil alle immer schön lieb und nett sein müssen und das nicht so gerne gesehen wird. Und dann wirst du irgendwann lieb und nett und packst deine Wut in den Keller. Und die kann dir dann aber auch fehlen, also die Wut verschwindet ja nicht völlig, aber sie kann dir vor allem auch fehlen. Und dann sind einige Frauen, die ich treffe, in Situationen, wo sie eigentlich wütend sein sollten, traurig. Das heißt, die Trauer überlagert dann die Wut. Und bei Männern sehe ich es häufiger, dass diese Gefühle, die mir selber Unsicherheit geben, wie Scham, wie Angst, dieses Gefühl von Verletzlichkeit, was viele kennen, wie Traurigkeit, dass die nicht zugelassen werden und dass die häufig von der Wut überlagert werden. Und das muss man für sich mal beobachten. Und von da aus kann dieser Prozess der Öffnung stattfinden. Für mich brauchte ich erstmal, und das hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben, so ein Verständnis darüber, was da überhaupt in mir passiert und was eigentlich für Vorgänge in mir sind, ne? Und verstehen ist das eine, aber dann auch wirklich in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt anders, das ist der zweite Weg und der viel, viel wichtigere für mich. Und da gab es ganz, ganz viele kleine Erlebnisse, ne, in meinem Leben. Und einen beschreibe ich auch in allen Details, wie das so für mich war. Ich war am Weihnachten bei meinen Großeltern und mein Opa lag da, beziehungsweise liegt noch immer im Sterben. Und ich habe ihn am Tisch wahrgenommen als jemand, der sich wie ein Astronaut von der Raumkapsel entfernt hat. Und ich habe ihn so gesehen, wie er sich nicht so rege beteiligt hat in Diskussionen, wie er das sonst immer gemacht hat, sondern alle beobachtet hat. Und irgendwann meinte meine Oma, es wird zu anstrengend für Opa, wir müssen jetzt mal alle gehen. Und alle haben sich so nur von hinten verabschiedet, so mit so einem Winker. Und ich dachte mir in dem Moment, wenn das jetzt das letzte Mal ist, dass wir uns sehen, wenn das wirklich unsere allerletzte Begegnung ist. Und ich habe schon gemerkt in mir, und das fühlt man ja relativ häufig, dass in irgendeiner Weise sich ein Gefühl in mir breit gemacht hat. Und es war ganz, ganz tiefes Gefühl von Traurigkeit, dass ich all die Jahre nie zulassen wollte, was aber auch ein Teil von mir ist, so wie ein Aufbrodeln war. Und dann stand ich so vor meinem Opa und dann war die Entscheidung, mache ich jetzt meine inneren Schleusentore auf und lasse dieses Gefühl zu, kann entsprechend mit meiner Scham, mit der Ängstlichkeit, dass er stirbt, mit der Traurigkeit sein und ihm das auch zeigen oder nicht. Und ich habe mich in dem Moment vor diesem Wissen oder Glauben, dass er stirbt, dazu entschieden, das zu machen und bin dann auf die Knie gesunken, habe meinen Kopf auf seine Brust gelegt und ich bin ja ein erwachsener Mann, das war ein komisches Gefühl irgendwie und gleichzeitig auch so ein verbindendes Gefühl und meine Tränen sind geflossen und haben sein Hemd getränkt und es war einer der verbindendsten Momente, die wir jemals hatten. Und es hat eine neue Ebene aufgemacht zwischen uns. Und vor allem, er lebt noch, und das ist vielleicht minimal missverständlich im Buch beschrieben, haben wir jetzt heute, hier und jetzt, auch eine ganz, ganz andere Verbindung. Er liegt im Bett und er sagt, er bereitet sich aufs Sterben gerade vor und ich nehme seine Hand und wir gucken uns in die Augen und es ist so eine Nähe entstanden, die mich glauben lässt, dass ich ganz viel unserer Beziehung nicht reuen werde, weil sie nicht gelebt wurde. Ich glaube, wir bereuen ganz viel in unserem Leben, weil wir es zu diesem Zeitpunkt, wo es notwendig war, wo es anstand, nicht gelebt haben. Wir reuen ja nicht die Beziehung, die wir wirklich mit vollem Herzen gelebt haben, sondern das, was wir nicht hatten. Und das kann ich zumindest bei meinem Opa sagen, dass wir, glaube ich, sehr tiefe Begegnung hatten. Und darüber bin ich sehr froh. Und von diesen Erlebnissen gibt es einige in verschiedensten Gefühlsbereichen in meinem Leben. Also es ist nicht so, dass ich denke, so ich habe jetzt ein neues Mindset und gehe jetzt ganz gestärkt durchs Leben, sondern es ist so, als ob ich angebundener und damit viel, viel lebendiger in jeder Situation bin. Und manchmal angebundener und manchmal ein bisschen unangebundener. Auch das schwankt von Tag zu Tag, von Situation zu Situation. Aber heute kenne ich ein Licht, eine Wahrheit in mir, die ich nicht mehr leugnen kann.
Ja, so schön. Ich hatte auch gerade richtig Gänsehaut, als du den Moment beschrieben hast, weil das ist, finde ich, auch, ja, mir kommen gerade schon wieder ganz, ganz viele Dinge, die gerade zusammenploppen, aber was mir gerade kommt, ich mache mir, nicht ganz oft, aber immer mal wieder bewusst, worauf es im Leben wirklich ankommt. Also ich sage mal so, diese ganzen, weil auch jetzt hier dieser Ruf oder was auch immer, das ist so, das ist ein Teil, um hier Erfahrungen zu sammeln, aber letztlich, es geht ja um die Erfahrung, um die Gefühle, die wir erfahren, auch alle Gefühle halt zuzulassen. Und manchmal ist es für mich fast wie schwer, dahin zurückzukommen, weil ich bin ja auch durch diesen ganzen Prozess gegangen. Da muss ich auch gerade dran denken, wo du das dann noch mit der Wut gesagt hast, weil das war bei mir auch ganz lange ein Thema tatsächlich. Und ganz am Ende ist es ja die Entwicklung, die Erfahrung, aber vor allem auch diese Frage, wie viel waren wir imstande, Liebe zu geben und auch zu empfangen.
Ja, Mitgefühl. Das ist ja im Kern Mitgefühl, ne? Was ist Liebe eigentlich? Das ist so ein großes Wort, aber für mich ist Liebe in der Verbindung, im Gefühl zu sein, was jemand anderes ist und was ich gerade spüre. Und damit sind wir eigentlich in der krassesten Verbindung, in der wir sein können. Ne? Damit sind wir 100% verbunden. Das erzeugen manche Menschen oder versuchen sie künstlich zu erzeugen, indem sie viel Alkohol trinken und dann irgendwie in diesen Flow geraten. Also Menschen haben ja eine ganz tiefe Sehnsucht danach. Gibt nicht umsonst so viele Alkoholiker in Deutschland oder auf der Welt verteilt und so viele Menschen, die Substanzen missbrauchen für diesen Zweck. Aber wenn du diesen Weg zurück zu deinen Gefühlen findest, dann brauchst du keine Substanzen mehr als Ersatzstoff, um das zu erfahren. Das heißt nicht für mich jetzt ganz persönlich aus psychologischer Sicht, dass im therapeutischen Kontext manche Substanzen vielleicht nicht auch wertvoll sind, aber trotzdem brauchst du diesen Missbrauch nicht mehr.
Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil mir kam auch gerade, es ist ja auch beides, ne, mit Drogen, egal in welcher Form, ob jetzt Alkohol oder noch andere Dinge. Aber spannenderweise, ne, ich hatte da als Kind schon immer so einen ganz weiten Abstand dazu. Ne? Also,
ja,
es wird mir gerade selber bewusst, weil das auch irgendwie so zu meinem Lebenszweck passt. Aber es ist ja einmal genau das, was du gesagt hast, weil manche werden ja unter Alkoholeinfluss, können sie auf einmal ihre Gefühle zeigen, ne, oder empfinden da mehr. Aber bei anderen ist es ja auch genau das Gegenteil, sie unterdrücken und betäuben, weil sie irgendwelche Gefühle nicht aushalten. Ne? Ja. Und das ist echt, das wird so in die eine oder die andere Richtung dann, wie du schon sagst, Missbrauch, weil ja in uns allen diese Sehnsucht steckt. Und für mich ist, das ist für mich ganz persönlich auch so, also meine Wahrheit, dass das eine Sache ist, die uns hier alle verbindet, uns zu befreien. Und da spielen die Gefühle ja eine riesengroße Rolle, vor allen Dingen auch diese Authentizität, nämlich dann auch uns wahrhaftig zu zeigen, so wie wir gerade sind. Spannenderweise, es passiert ja immer alles nicht ohne Zufall, ne? Auch die Gespräche, die stattfinden und so weiter und so fort, weil ich auch hier gerade auf diesem Hof wieder eine Erfahrung mache und da auch sehe, es gibt den einen Weg und den anderen. Also man könnte sich jetzt eine Maske aufsetzen und irgendwie auch flüchten von dieser Aufgabe, aber einer meiner höchsten Werte ist halt auch Authentizität und Wahrhaftigkeit. Und dazu gehört ja auch, sich verletzlich zu zeigen. Ja, weil also rein gesetzlich gesehen, ich bin hier die Vermieterin, auch wenn ich mich so nicht fühle, aber hier wohnen, also wir haben ja 7 Wohnungen, insgesamt 11 Erwachsene, 4 Kinder. Und ich war da halt auch in so einer schwierigen Situation die letzten Monate. Und wo jetzt bei mir so ein Groschen gefallen ist, ja, und ich mich jetzt hier gerade auch ganz verletzlich zeige, beziehungsweise steht morgen tatsächlich aus, wo ich alle zusammengetrommelt habe und einfach meine Wahrheit sprechen werde in dem Wissen, zu der Erkenntnis bin ich irgendwann mal gekommen, dass Wahrhaftigkeit entweder führt sie zu noch mehr Verbundenheit oder zu Trennung. Aber dann sollte das auch jetzt in die Trennung gehen oder es schafft halt noch mehr Nähe, wenn etwas auch wirklich zueinander gehört.
Ja, das Wichtige, glaube ich, in Konflikten ist, dass wir eben diese Gefühle fühlen, die dort auftauchen und diese auch teilen können. Und wenn jemand anderes uns in diesen Gefühlen wahrnimmt, dann ist der Konflikt eigentlich schon zur Hälfte bearbeitet. Weil am Ende geht es ja im Konflikt, egal was wir haben, ne? Ob es jetzt jemand bringt den Müll nicht raus, hat nicht eingekauft, hat schon wieder vergessen anzurufen oder hilft nicht mit auf dem Hof oder was es auch immer gerade bei dir ist, ne? Oder verhält sich so, dass das nicht in die Gemeinschaft passt. Am Ende geht es immer darum, dass sich bestimmte Menschen nicht gesehen fühlen in ihren Bedürfnissen. Und auch in den großen Konflikten dieser Welt kann man sagen, dass sich Menschen nicht gesehen fühlen in ihren Bedürfnissen und deswegen anfangen, ganz, ganz massive Mittel einzuleiten, um diese Sachen zu verteidigen oder halt sagen, jetzt ist mir der andere total egal. Das ist halt dann die Eskalationsphase. Und in dem Moment, wo ich die Gefühle von dem anderen wahrnehme, bin ich ja schon ganz stark bei den Bedürfnissen und ganz viel löst sich davon dann auf. Darum ist dieses verletzlich zeigen, wenn es dafür den Raum gibt und nicht in jeder Situation gibt es dafür den Raum, muss man auch sagen, eigentlich der wesentliche Schritt, um ein Gefühl, um einen Konflikt zu bereinigen. Und ich finde das auch so wichtig, dass man den Mut hat, sich verletzlich zu zeigen. Weil ich selber gehe dann immer aus diesem Konflikt viel, viel gelassener und mit einem Lächeln raus, weil ich weiß, ich habe eigentlich alles getan, was ich tun konnte und habe nichts zurückgehalten und bin nicht mit Groll da reingegangen, sondern mit Wohlwollen. Und mit allem, was ich hatte. Und manchmal kann man das lösen und manchmal eben auch nicht. Aber ich habe alles dazu beigetragen, damit ich es lösen konnte.
Absolut. Ja, das erlebe ich auch immer und immer wieder. Und also hier die aktuelle Situation, es ist tatsächlich in dem Sinne kein Konflikt, doch ein Konflikt mit mir selbst. Da hatte ich über Monate einen inneren Konflikt, also wo quasi keiner was von weiß. Und ich aber jetzt das Gefühl habe, weil das ist ja auch so in diesem kollektiven, ich sag mal 3D-Bewusstsein, was sich ja immer mehr irgendwie auch Gott sei Dank löst und sich verändert. Aber da gibt es ja auch diese starren Rollenbilder, ne, im Sinne von, okay, ich bin jetzt hier die Vermieterin und so weiter, ich muss die Starke sein und und dann auch einfach ganz wahrhaftig zu sprechen. Ne? Und das schafft dann auch eine ganz andere Nähe und auch eine Tiefe in egal welchen Beziehungen, ob das jetzt eine Partnerschaft ist oder eine Freundschaft oder auch zu seinem Kind, ja. Einfach diese Wahrhaftigkeit. Und da merke ich es auch, wie du hast ja auch gesagt, du hast eine Tochter, ne? Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber fünf. Ah ja, ist auch ja ein spannendes Alter. Mila ist jetzt 8 und die zweite Tochter ist gerade unterwegs. Ich bin aktuell schwanger.
Oh, Glückwunsch.
Und danke dir. Ja, und bei Mila, meine 8-jährige Tochter, ich merke es auch immer wieder, dass auch, wenn sie ja ein Kind ist, aber klar, ich als Mama oder du auch als Papa, wir haben ja auch die Aufgabe, so diesen Rahmen zu geben, Sicherheit, Halt, ja. Also dass das Kind jetzt nicht in so eine Rolle kommt von zu viel Verantwortung tragen. Aber trotz allem merke ich, dass die Kommunikation mit Mila, auch über Emotionen und so weiter, es führt zu mehr Verbundenheit, wenn man mal auch einen Konflikt hat oder so, dann zu erklären oder manchmal fällt man sich dann ja auch daneben und zu sagen, du, das tut mir leid und deswegen, also es hat gar nichts mit dir zu tun, aber ich war deswegen so im Stress, weil ne, ich war da und da in Gedanken oder so und das schafft dann auch wieder eine ganz andere Verbundenheit, als weil das passiert ja so oft, dass wir halt gar nicht miteinander in Kommunikation gehen oder uns auch gar nicht öffnen, was wir genau fühlen oder warum. Und ich finde, dieses Verständnis, ne, das bringt auch immer ganz viel.
Also ich merke in ganz vielen Konflikten, dass Menschen häufig eine Lösung wollen, ne? Dass sie eigentlich nicht ertragen, wie sich jemand anderes fühlt. Und bei unseren Kindern kann das manchmal noch viel schwieriger sein, weil wir gar nicht ertragen, wenn sie anfangen zu weinen, wenn sie wütend sind. Aber je gefühlsbereiter ich bin, und das heißt mit meiner eigenen Wut, mit meiner eigenen Traurigkeit, mit meinem Glück, mit meiner Zufriedenheit sein kann, mit all diesen Gefühlen eben, desto besser kann ich auch mit den Gefühlen von meinen Menschen, die mich umgeben, sein und braucht das nicht verändern in dem Moment und kann quasi die Beziehung auf dieser Ebene aufbauen. Für mich als Vater ist es wichtig, und das in allererster Linie, emotional präsent zu sein. Und was heißt das für mich? Dass wenn sie was fühlt, heißt das nicht, dass wir uns danach immer richten müssen, ne? Wenn sie gerade bockig ist oder traurig ist oder bla bla bla, aber dass ich mit ihr einchecke und ihr Gefühl wahrnehme und das auch in mir resoniert und ihr das zeigen kann. Wir hatten letztens so ein kleines Skirennen, da hat sie, weil die anderen Kinder krass geschummelt haben und nicht den Slalom gefahren sind, einfach den 6. von 7 Plätzen gemacht und da war sie erstmal, hat sie die Medaille entgegengenommen und dann habe ich sie irgendwann gefragt, weil ich es schon gespürt habe, dass dann nicht was nicht in Ordnung ist in ihr, gefragt, wie geht's dir denn gerade? Und dann hat ihr kleines Kind angefangen zu zittern und hat sie ganz so angefangen zu weinen und gesagt, dass sie das ganz unfair findet, weil die haben nur die Zeiten genommen und nicht Strafpunkte für die Kids, die Slalompylonen ausgelassen haben. Und manche würden jetzt sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, ist doch eh nur so ein kleines blödes Skirennen. Und ich habe gesagt, ich kann verstehen, dass du dich gerade so fühlst, dass du auf der einen Seite wahrscheinlich wütend bist und ganz, ganz traurig, dass das so gekommen ist. Und das ist bestimmt ganz schön groß in dir gerade. Und dann hat sie einfach ein bisschen geweint und war in diesem Gefühl. Und dann habe ich ihr auch irgendwann eine Geschichte erzählt von einem Skirennen, wo ich Letzter geworden bin. Und aber das Wesentliche war, dass sie sich in Ordnung gefühlt hat in dem Moment, wie sie sich gefühlt hat. Und wenn wir auf die psychologische Forschung gucken, für Menschen, die Zufriedenheit in ihrem Leben erfahren wollen, ist es nicht wichtig, dass sie sich immer gut fühlen und happy sind und glücklich, das, was so viele die ganze Zeit wollen. Und man kann sich fragen, geht es darum im Leben? Da hänge ich mal ein großes Fragezeichen dran. Nicht nur, würde ich sagen. Für Menschen ist es vor allem wichtig, dass sie sich konsistent mit der Situation, in der sie gerade sind, fühlen. Wenn jemand verstorben ist, wenn da auf einmal ein Gefühl von Glück nur reinfahren würde, wäre das ein bisschen komisch für uns. Das heißt, empfinden wir das, was wir als ja verbunden mit der Situation benennen würden.
Ja, und da hast du gerade so wertvolle Sachen gesagt. Also es ist auch so meine persönliche Wahrheit, dass sowieso alles, wo wir einen inneren Widerstand gegen haben, das ist ja nur das, wo wir leiden. Anstatt auch, wenn wir jetzt Ja zu Traurigkeit sagen, Ja zu irgendeinem Ereignis, wo wir dann nicht im ersten Moment Juhu schreien, aber dieses Dagegensein, dieses, oh, ich bin wütend, aber ich darf ja gerade nicht wütend sein oder ich will nicht wütend sein, das führt dann ja erst zu diesem Leid, anstatt die Emotionen einfach fließen zu lassen. Und ich finde auch, das ist so mit das Wertvollste, was wir den Kindern mitgeben können, damit da eben nicht die nächste Generation auch wieder in diesen Unterdrückungsmodus kommt. Dass wir Kindern halt beibringen, dass jede Emotion sein darf und auch, wie sie damit umgehen.
Und ich höre immer wieder, ne, wenn man so lebt, lebt man noch super krass gefühlsduselig. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir finden können, um wahrlich klar in unserem Leben zu leben, wenn wir unsere Gefühle wahrnehmen. Weil es heißt nicht, nur weil wir ein bestimmtes Gefühl wahrnehmen, zum Beispiel jetzt Wut, dass wir irgendwie dem Polizisten dann auch gegen Schienbein treten müssen, weil wir wütend sind. Nur wenn wir unser Gefühl wahrnehmen, können wir uns noch frei entscheiden, wie wir uns verhalten wollen. Aber wenn wir unser Gefühl nicht wahrnehmen, dann kann es uns auch einfach steuern und genau dazu führen. Und das erleben wir in cholerischen Ausbrüchen. Und man denkt dann, ja, die sind doch voll in ihrem Gefühl. Die sind nicht gefühlsbereit in dem Sinne, weil sie vorher gar nicht wahrgenommen haben, bewusst, wie sie sich fühlen. Es ist so, als ob einfach was explodiert ist und die standen halt neben dem Kochtopf. Und das, finde ich, ist immer die ganz, ganz wesentliche Unterscheidung. Viktor Frankl, ein ganz großartiger Psychiater und auch jemand, der den Holocaust überlebt hat und darüber auch wahnsinnig ergreifende Bücher geschrieben hat, der hat mal gesagt, zwischen dem Raum, zwischen dem Reiz und der Reaktion gibt es einen Raum und den können wir betreten. Und wenn wir das tun, dann bedeutet das Freiheit. Und der Schlüssel zu diesem Raum ist für mich Gefühlsbereitschaft.
Ja, wow. Mhm. Genau das. Und für mich ist es auch mal so dieses Bewusstsein reinbringen, ja, dass wir nicht sofort, okay, fühlen, zack, Handlung, sondern es ist ja dieser Zwischenraum, in dem wir schon merken, was geht da jetzt vor und auch bewusst umentscheiden. Und was ich so wertvoll finde, ist, du hattest ja auch gesagt, ja, umso mehr Gefühle wir bei uns zulassen, desto besser können wir auch mit den Gefühlen der anderen umgehen. Das ist ja auch so dieser Klassiker mit den Spiegeln. Ich habe gerade irgendwie den Impuls, diesen kurzen Teil, vielleicht hilft es irgendjemand, der gerade uns jetzt zuhört und lauscht, mit reinzubringen. Denn ich hab drei Bücher geschrieben und in dem zweiten geht es tatsächlich genau um dieses Thema. Also da geht es eigentlich, ist für Tierhalter speziell geschrieben, begegne den Tieren, begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst, weil ich jahrelang als Tierkommunikatorin hauptberuflich gearbeitet habe und irgendwann festgestellt habe, eigentlich sind es immer die Menschen, wo das Tier einfach nur spiegelt. Ja, und dass es eigentlich immer nur um unterdrückte Emotionen geht und darum handelt quasi das ganze Buch, was man auch auf die Menschen adaptieren kann, so im Sinne von, also wenn mich etwas triggert, ja, dann hat es ja etwas mit mir zu tun. Und bei mir war es halt auch ganz stark die Wut, die ich mein Leben lang unterdrückt habe, weil ich in meiner Kindheit gemerkt habe, kommt nicht so gut an. Und dann habe ich es halt, also ich habe richtig gemerkt, immer wenn Wut aufsteht, hatte ich diesen inneren Widerstand und habe äußerlich gelächelt und habe es halt irgendwie unterdrückt. Mhm. Und dann kam so eine Phase, wo dieses Ganze, also ich hatte immer so ein Bild von so einem inneren Fass, so ein Wutfass, was ich angesammelt habe und genau was du sagst, so dann fällt da noch ein Tropfen rein, dann ist so eine Explosion, wo keiner im Umfeld versteht, hey, wegen der Kleinigkeit rastet es jetzt so aus. Ja. So, und da konnte ich irgendwie, war das Maß voll und dann war es echt eine Reise, ich glaube, es ging über Wochen oder Monate, wo diese Wut sich Stück für Stück entladen hat, die ich da jahrelang immer reingepackt hatte, aber halt kontrolliert. Ne, war dann am Anfang nicht so einfach, gerade weil ich ja immer gelernt habe, das ist nicht gut und das muss irgendwie weg. Aber das hat so befreit. Und wenn ich heute wütend werde, also jedes Gefühl hat ja auch ein Geschenk, weil ich finde, Wut ist so, weiß nicht, da steht man zu sich. Wut, finde ich, macht auch mutig. Ja, ist so so eine, ich sag mal, so eine Scheißegal-Haltung dann von, okay, ich mache das jetzt einfach. Ja, oder das ist dann ein ganz anderes Gefühl, was ich heute mit Wut verbinde. Und seitdem ich das bei mir geschiftet habe, kann ich halt auch ohne Probleme ja, mit den Wutanfällen meiner Tochter umgehen, was davor schwierig war.
Ja, 100%. Also du sagst es, jedes Gefühl, was wir haben, hat in den meisten Fällen eine Botschaft für uns. Entweder kommt die Botschaft aus der Vergangenheit und hat nicht immer was mit dem Hier und Jetzt zu tun und oder bezieht sich ganz klar auf das Hier und Jetzt. Und wenn wir mal die Wut nehmen, die hat ja auch einen evolutionären Ursprung und da merken wir mal eigentlich ganz gut, woher dieses Gefühl kommt, weil in unserer Evolution, also in der Menschwerdung, hat sich ja alles herausgebildet mit einem bestimmten Sinn und die Wut hat uns geholfen auf der Jagd, uns mit Energie zu versorgen, wenn Leute in unser Camp eingebrochen sind oder in unsere Höhle, ganz klar unsere Grenzen zu wahren und eben die Angst zu verlieren und dafür zu kämpfen. Und das macht die Wut noch heute, wenn jemand unsere Grenzen überschreitet, zu sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn wir unsere Wut nicht wahrnehmen, dann wissen wir auch nie, wann jemand über unsere Grenze geht und können sie auch nicht verteidigen. Und was ist, wenn wir unseren Kindern das abtrainieren? Wie schrecklich ist das eigentlich? Dann nehmen wir ihnen ganz, ganz wichtigen Schutzmantel, den sie auch brauchen, um durch diese Welt zu gehen. Das heißt nicht, dass sie immer und überall dann ihre Wut ausleben müssen. Aber das heißt ganz klar, dass sie, wenn sie in so einer Scheidesituation sind in ihrem Leben, unterscheiden können, okay, ich höre hier gerade, da kommt eine krasse Wut in mir auf, ich gucke mal genauer hin und möchte dann daraus auch handeln.
Ja, absolut. Das war eh damals so mein Weg, auch das Gute in den Emotionen zu sehen, um sie mir erlauben zu können. Ja, und bei mir war es auch, weil nach Wut kommt ja auch Aggression. Und in Aggression konnte ich ganz lange nichts Gutes finden. Das war dann auch wie so ein Zufall damals, dass ich auf ein Buch gestoßen bin. Also das ist völlig random. Ich habe das auch gar nicht gelesen. Ich hatte nur den Impuls darin zu blättern, habe eine Seite aufgeblättert und da ging es um Aggression. Und dann stand da, also ich glaube, da stand was von Wildtieren und das quasi nach Wut, also wenn wir quasi, wir sind wütend, setzen eine Grenze und wenn die dann wieder überschritten wird, das ist dann ja so die nächste Stufe von aggressiv werden, wenn wir schon eine Grenze setzen und es wird einfach nicht gewahrt. Und für mich war das Gute in der Aggression, dass es ja wie die Vorstufe vor Gewalt ist. Jetzt zum Beispiel bei den Wildtieren, wo das Beispiel da im Buch genannt wurde, eine Mutter, die ihre Kinder schützt, von einem Feind, so dann knurrt sie erst und dann weiß der Feind, okay, ich drehe jetzt mal besser um und das nächste wäre dann halt Gewalt, ja, dass sie vielleicht wirklich attackiert. Und ich dachte, okay, das ist so ein Vorzeichen von, also da muss Gewalt nicht unbedingt passieren,
ja.
Wenn es soweit dann schon ist. Aber das hat mir geholfen, das Ganze zu verstehen, auch gerade mit diesen Grenzen setzen, weil das ist sowieso was, das beobachte ich ganz oft, war auch lange mein Thema, sich überhaupt erlauben, diese Grenzen zu setzen. Und da ist ja die Wut einfach auch ein total wertvoller Hinweisgeber.
Ja, total. Und das ist wiederum gekoppelt an dem eigenen Selbstwertgefühl. Ne? Wenn ich mir meine Grenzen nicht erlaube, meinen inneren Raum, dann schreibe ich mir eigentlich auch indirekt keinen Wert zu, diesen Raum einzunehmen und zu besetzen für mich. Was macht das wiederum mit dem Wert, den ich mir dann selber zuschreibe? Das gibt mir ein Gefühl, eigentlich nicht so viel wert zu sein. Und genauso, wenn ich mir meine Bedürfnisse, die ich ja habe und die jeder andere Mensch auch hat, nicht zugestehe, dann passiert genau das Gleiche, dass es eine katastrophale Auswirkung auf unser Selbstwertgefühl hat. Und das finde ich ist auch immer ganz, ganz wichtig. Welchen Einfluss haben unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse und wie wir sie ausleben, auch auf unser Selbstwertgefühl?
Ja, total wertvoll, dass du das nochmal ergänzt. Absolut. Ach, ja, und mir fällt gerade noch dein Buch wieder ein. Das erscheint jetzt ja ganz bald und vielleicht magst du uns da noch so ein bisschen mit reinnehmen oder magst auch sagen, für welche Menschen, die uns jetzt möglicherweise zuhören, ist dieses Buch geschrieben?
Ich glaube, wenn man ein Buch sehr wahrhaftig schreibt, sehr angebunden, dann ist ein Buchprozess natürlich auch für einen selber, ne, um das besser ins Leben zu bringen. Und das war es auch. Also mich hat dieses Buch sehr stark verändert und ich bin auf eine eigene Reise gegangen und habe auch sehr persönliche Momente geschildert zu einem jeden Gefühl und ein sehr wirkungsvolles Werkzeug an die Hand gegeben. Und das war eine der wichtigsten Reisen meines Lebens, Vater werden und dieses Buch. Und ich glaube, mit Menschen, die dieses Buch lesen, können sich mit mir auf diese Reise begeben. was meine grundlegende Frage war, was macht eigentlich ein erfülltes Leben aus? Was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Weil die Frage konnte ich mir stellen nach meinem Unfall. Und dazu gibt es Langzeitstudien. Und die größte der Welt, die hat ganz, ganz viele Menschen von der Geburt bis zu ihrem Tod beobachtet und untersucht. Und da kam raus, es ist eigentlich nicht entscheidend, ob wir ein großes Haus haben, ob wir einen Traumjob haben, wir gehen in Urlaub fahren, sondern viel, viel wichtiger und der alles entscheidende Faktor ist, die Beziehung, die wir zu uns selber führen, zu anderen Menschen und ob wir Sinn im Leben erfahren. Das sind die drei Sachen, auf die es letzten Endes ankommt. Und der Schlüssel dafür, dieser Weg dorthin, sind unsere Gefühle, weil unsere Gefühle verbinden uns mit uns selber. Es ist am Ende die Verbindung zu anderen Menschen und zu allem, was uns umgibt. Ob wir Sinn überhaupt erfahren, wird auch darüber definiert, ob wir es mit unseren Sinnen wahrnehmen und zulassen. Und deswegen führt dieses Buch zurück zu den Gefühlen, zu den eigenen. Es ist auf der psychologischen Ebene wertvoll, weil es eine Therapietechnik an die Hand gibt, die bei Angststörungen bei Menschen mit Depressionen eingesetzt wird, aber auch bei Spitzensportlern und Menschen, die bei der Feuerwehr arbeiten. Aber es ist vor allem auch ein Buch zum Fühlen, dass man es nicht nur versteht, sondern gleich integrieren kann für sich und in seine eigenen Erfahrungen einsteigen kann. Und darum war es im Schreibprozess für mich so wirkungsvoll. Und ich hoffe, dass es für die Menschen, die es lesen, genau das Gleiche macht.
Ja, das klingt richtig, richtig schön. Und der Buch hat für alle, genau, kann man das eigentlich schon vorstellen? Oder was haben wir genau heute? 21. Januar, ne? So lange dauert es eh nicht mehr.
Es dauert nicht mehr lange. Man kann es schon vorbestellen, fühl dich ganz. Und für mich war dieser Titel so schön, weil in dem Moment, wo wir alles fühlen, wo wir uns ganz fühlen, passiert es auch automatisch, dass wir uns kompletter eben ganz fühlen innerlich. Und ich finde, in diesem Titel spiegelt sich dieser Prozess wieder. Und ja, man kann es überall vorbestellen, wo es Bücher gibt, wird dann automatisch geliefert am 1.2. Und ich freue mich auf jeden Fall über das Feedback, wenn es Menschen lesen. Und ich habe schon man schickt ja so ein Buch auch immer raus an Freunde und Bekannte. Und das schönste Feedback, finde ich, ist immer von Leuten, die eigentlich keine Lust hatten, es zu lesen und dann die ersten 2, 3 Seiten gelesen haben und dann gesagt haben, wow, mich hat es richtig reingezogen. Und es war so ein wertvoller Prozess für mich. Und ja, das habe ich jetzt schon bekommen. Und das macht mich richtig happy irgendwie.
Mega schön. Ja, ich liebe solche Bücher auch. Und gerade, dass die Rückmeldung jetzt auch schon kam, ist mega. Einfach nicht, ne, dass man sie so aufsaugt wie so ein Schwamm und gar nicht mehr aus der Hand legen kann. Ja. Richtig schön. Ja, Lukas, ich habe noch eine Frage am Ende, die ich jedem meiner Gästen stelle und ich bin gespannt, was du antwortest. Und zwar, stell dir einmal vor, dass jetzt wie die ganze Welt, ja, oder die Menschen, für die deine Botschaft geeignet ist, die sind jetzt da mit ganz weit offenen Herzen, übers Internet, Fernsehen, Radio, was auch immer. Und wenn du dir vorstellst, du sprichst jetzt zu dieser Masse, die ganz Ohr ist, und du hättest nur 1, 2 Minuten Zeit, was würdest du diesen Menschen mitgeben wollen?
Ich würde darüber nachdenken wollen, wie verändert sich unsere Welt, wenn wir wieder zurück zum Gefühl kommen, wenn das jeder große Diktator auf der Welt macht, aber wenn das auch jeder in seinem Alltag macht, wenn wir alle genau dahin zurückkommen, wie würde sich unsere Welt verändern? Könnten wir eigentlich uns gegenseitig irgendwo auf der Welt umbringen? Könnten wir uns ein Leben lang hassen? Und auf der anderen Seite, welche Qualität würde es in unser Leben bringen? Wie viel intensiver wären die Beziehungen zu anderen, zu den Menschen, die uns umgeben, jeden Tag? Und wie viel intensiver wäre die Beziehung zu mir selber, der ich ja auf diesem Lebensweg unterwegs bin und auch die meiste Zeit mit mir verbringe. Und ich finde, das gibt mir letzten Endes den Mut, meinen Gefühlen zu begegnen, weil das ist nicht immer ein einfacher Prozess, ne? Und wir alle gehen durch diese schwierigen Zeiten, wo wir Traurigkeit empfinden, wo wir Scham empfinden, wo wir Angst haben. Alle haben diese Situation im Leben und da sind wir auch vereint als Menschheit, aber auf der tiefen Ebene sind wir vereint, wenn wir das fühlen, was andere fühlen und wenn wir uns selber fühlen. Und dazu würde ich gerne einladen. Nicht nur für das individuelle Wohl, sondern für das Wohl von uns allen als Menschheit und aber auch darüber hinaus als Lebewesen auf diesem Planeten.
Ja, danke für diese Worte. Sehr, sehr schön. Und da denke ich mir gerade, es ist auch kein Wunder, dass jetzt unser Gespräch entstanden ist, weil wir da, glaube ich, dieselbe Intention haben, also dasselbe große Warum, auch wenn wir es auf unterschiedliche Art und Weise in die Welt bringen. Aber ja, ich konnte da gerade sehr mitfühlen.
Schön, freut mich. Ja, danke für das Gespräch und für deine schönen Fragen. Für mich ist ja auch immer interessant, jemanden anderen kennenzulernen und in die Welt einzutauchen, ne? Und zu merken, so egal wie unterschiedlich die Fassade von außen manchmal sein mag, wir gehen ja wirklich immer im Leben durch sehr ähnliche Prozesse, ne? Wir sind ja einfach Fühlwesen und das ist so das Erstaunliche, ne? Und ich glaube, das ist auch so das Erstaunliche, wenn wir andere Menschen angucken, so unterschiedlich, wie sie manchmal sein mögen, egal wo sie auf der Welt sich gerade befinden, so gleich sind sie doch in ihrem tiefsten Kern, in dem, was sie durchmachen im Leben.
Absolut, ja. Wahre Worte hier zum Abschluss. Und ja, Lukas, wo können die Menschen, alle, die jetzt sagen, boah, ich gehe total mit Lukas in Resonanz, wo kann man dich finden und möglicherweise auch mit dir in Kontakt treten oder arbeiten?
Ja, genau, in allererster Linie natürlich über das Buch. Und wenn ihr mir dann ein Feedback geben wollt, sehr, sehr gerne. Das könnt ihr auf meiner Homepage machen, lukasklaschinski.de. Und ich mache diverse Podcasts. Und da spreche ich über verschiedene Sachen. Manche sind ein bisschen lustiger. Beste Freundin ist ein sehr lustiger Podcast, wo ich sehr intensive Gespräche mit meinem besten Freund führe. Ich habe einen psychologischen Podcast, der heißt So bin ich eben, mit meiner Kollegin Stefanie Stahl, eine großartige psychologische Psychotherapeutin. Und ich glaube, das sind so die gängigsten Wege. Instagram lukas.klaschinski, da mache ich so kleine psychologische Happen, die ich aufbereite. Und ja, es gibt viele Möglichkeiten.
Sehr schön. Ja, packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes.
Dankeschön.
Und ja, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Auch, dass du dieses Buch geschrieben hast, dass du da diesem Ruf gefolgt bist. Und ja, einfach danke für dein ganzes Wirken, für die Inspiration, die du in die Welt bringst.
Ja, danke für deine Zeit und dass du die Fläche aufgemacht hast und für das schöne Gespräch.
Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstütz mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden, indem du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde shiften. Ich danke dir von Herz zu Herz. Für dein Sein.